Wir müssen uns für die Situation vor Augen halten, damit wir dieses Kapitel richtig einordnen können. Wir sind hier in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Das ist einer der tiefsten Einschnitte in der Geschichte des jüdischen Volkes. Die Situation war die: Um 605 vor Christus kam Nebukadnezar mit seiner Armee zum ersten Mal nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Und da hat er eine Elite gefangen genommen, darunter war zum Beispiel auch Daniel aus adligem Geschlecht und seine drei Freunde. Und diese Elite hat er weggeführt nach Babylon. Aber das Judäische Reich hatte weiterhin eine gewisse Autonomie unter der babylonischen Oberaufsicht. Dann kam es aber zu einer zweiten Belagerung im Jahr 597. Und da wurden viele Leute aus Jerusalem weggeführt, übrigens auch viele Handwerker, also Spezialisten vom Fach. Dadurch sollte auch ein späterer Aufstand, eine spätere Kriegsführung eben geschwächt werden. Also die Techniker gewissermaßen wurden deportiert. Bei dieser Wegführung war Hesekiel dabei. Er war zwar nicht ein Handwerker, er war aus priesterlichem Geschlecht und sollte einmal Priester sein im Salomonischen Tempel. Er wurde weggeführt. Und 5 Jahre nach seiner Wegführung, also um 592, wurde dann Hesekiel zum Propheten berufen. Und er sollte seine Botschaft speziell zu den bereits Weggeführten in Babylon, in Irak, an sie richten. Aber die hatten natürlich dauernd die Augen auf ihre Volksgenossen im Land. Was geschieht? Kommt es zu einem Untergang des Judenstaates oder kommt es doch wieder gut und können wir schon bald wieder zurückgehen? Das war so die große Frage. Und auf diese Fragen gab Hesekiel als Prophet Antwort. Aber dann, 586, das war der Höhepunkt der Katastrophe, der Krise. Und das war eine Katastrophe. Die Babylonier belagerten nochmals Jerusalem und zerstörten schließlich vollends die Stadt. Die Mauern wurden geschleift, der Tempel, der Salomonische, ging in Flammen auf und der Rest der Bevölkerung wurde deportiert. Das war also dann das eigentliche Ende des Judenstaates. Aber wir stehen jetzt also noch unmittelbar in den Jahren vor der Katastrophe. Und jetzt hier in den Versen 1 und 2 wird uns wieder einmal gesagt, dass das Volk Israel, das jüdische Volk, eigentlich blind ist für die göttlichen Dinge. Und zweitens sind sie auch nicht bereit, auf Gottes Wort zu hören. Das haben wir schon früher gesehen, in Kapitel 2, als Hesekiel zum Propheten berufen worden war. Da wurde ihm schon deutlich gemacht, du wirst eine sehr schwierige Aufgabe haben. Denn es geht nicht darum, dass Heiden durch dich zum Glauben kommen, sondern es geht darum, dass du eine Botschaft bringst einem Volk, das abgefallen ist. Und das ist viel schwieriger. Aber die Parallele ist natürlich frappant mit uns heute. Hier in unserer Gesellschaft geht es auch wesentlich nicht darum, dass, wenn wir Gottes Wort weitergeben, dass Heiden zum Glauben kommen, sondern es geht um ehemalige Christen, also dem Namen nach, die abgefallen sind. Die abgefallen sind vom Christentum. Die also alles, was irgendwie christlich ist, hinter sich lassen wollen. Und das ist eine viel schwierigere Aufgabe. Solche Menschen, die schon mit dem Evangelium zu tun gehabt hatten, aber denen den Rücken gekehrt haben, die zu erreichen, das ist viel schwieriger als Menschen, die, sagen wir, seit Generationen im Animismus drin sind. Die sind viel einfacher zu erreichen. Also, so die Ähnlichkeit. Nun, Hesekiel bekommt den Auftrag, hier wieder einmal die Botschaft zu unterstreichen mit einer Illustration, eine Art Theater. Das haben wir schon früher gesehen, dass er das gemacht hat. Und der Grund war der, Gott hat sich so erbarmt über sein Volk, das nicht bereit ist zu hören, um durch diese zeichenartige Botschaft die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Also man muss nicht denken, wenn man heute die Predigt irgendwie noch durch etwas Zeichenhaftes unterstreichen würde, dass das ein Beweis wäre von einem guten geistlichen Zustand, sondern das Bekenntnis dazu, dass wir unfähig sind, normal auf Gottes Wort zu hören. Das muss man schon mit beifügen. Aber es zeigt Gottes Gnade, dass er auf diese Art, übrigens aber auf sehr, sehr schlichte Art, das war nichts Pompöses, Gewaltiges, Umwerfendes, aber einfach ungewöhnlich, durch ungewöhnliche Art und Weise das Wort Gottes verständlicher rüberzubringen. Ja, ist bis dahin eine Frage oder eine Ergänzung?
Er spricht also im Grunde genommen mit den Leuten, die längst in Verbannung sind.
Genau.
Und wie will er ihnen eigentlich mit diesem Auszug durch die Mauern in der Finsternis, er will ihnen eigentlich dokumentieren, wenn ihr nicht einlenkt, wird das, was ich euch jetzt vorführe, mit denen passieren, die noch daheim sind.
Im Land sind, genau. Denn das Königtum besteht ja noch. Der letzte König war an der Macht, Zedekia. Ja. Also die hatten noch eine gewisse Autonomie, obwohl sie bereits unter babylonischer Herrschaft, Oberherrschaft gekommen waren.
Dann haben aber sozusagen zweimal revoltiert, mit anderen Worten, wenn sie zweimal angegriffen wurden von während der Zeit. Sie waren unter Oberherrschaft,
ja, genau.
Haben aber trotzdem...
Da kam der Punkt, wo man, jawohl, aber es kam noch nicht so weit, dass die Babylonier sagen, so jetzt müssen wir endgültig ausradieren. Und die endgültige Revolte kam unter Zedekia, ja, sodass die Babylonier sagten, so jetzt müssen wir dem Königtum ein Ende setzen.
Ah, ja.
Und das war dann die Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Ja. Übrigens, in den vergangenen Jahren hat man ja viele Ausgrabungen machen können in Ost-Jerusalem, im Altstadtbereich. Und da hat man auch die Schichten der Zerstörung Jerusalems unter Nebukadnezar ausgegraben. Also die ganzen Brandspuren sind heute noch sichtbar, nachvollziehbar. Man hat sogar Speerspitzen gefunden von der babylonischen Armee.
Ja.
Original. Also die ganzen Ereignisse kann man heute handgreiflich dokumentieren, wie sie dann gekommen sind.
Also 2600 Jahre zurück.
Ja, ja, ja. Aber hier stehen wir also jetzt unmittelbar in den Jahren vor der großen Katastrophe. Jetzt wird also hier gezeigt, wie es zu einer Fluchtbewegung aus Jerusalem kommen würde. Also dass manche versuchen werden, noch im letzten Moment sich das Leben zu retten, indem sie da aus Jerusalem zu entfliehen versuchen. Aber dann kommt in Vers 10 eine Spezialbotschaft. An wen? Jawohl, der Name steht zwar nicht, aber der Fürst in Jerusalem, das ist der König Zedekia.
Der hat doch auch in der Nacht versucht zu entkommen.
Gell? Ja, ganz genau. Lesen wir das nach. Wo wäre das?
Könige.
Ja, zweite Könige. Zweite Könige. Da wird ja das Ende des Königtums beschrieben. Okay. 25. Helmut, liest du mal die Verse 1 bis 7.
Und es geschah im 9. Jahr seiner Regierung, im 10. Monat, am 10. des Monats, da kam Nebukadnezar, der König von Babel, er und sein ganzes Heer, wieder in Jerusalem und belagerte es. Und sie bauten eine Verschanzung, wieder dasselbe ringsumher. Und die Stadt kam in Belagerung bis in das 11. Jahr des Königs Zedekia. Und am 19. des 4. Monats, da nahm der Hunger in der Stadt überhand. Und es war kein Brot mehr da für das Volk des Landes. Und die Stadt wurde erbrochen und alle Kriegsmänner flohen des Nachts auf dem Wege durch das Tor, welches zwischen den beiden Mauern bei dem Garten des Königs lag. Die Chaldäer aber waren rings um die Stadt her. Und man zog den Weg zur Ebene, aber das Heer der Chaldäer jagte dem König nach und sie erreichten ihn in den Ebenen von Jericho. Und sein ganzes Heer zerstreute sich von ihm weg. Und sie ergriffen den König und führten ihn zu dem König von Babel nach Ribla hinauf und man sprach das Urteil über ihn. Und man schlachtete die Söhne Zedekias vor seinen Augen. Und man blendete die Augen Zedekias und man band ihn mit Ehen und Fesseln und brachte ihn nach Babel.
Es ist genau das, was hier über den Fürsten vorausgesagt wird. Und zwar ist er, wird er gesagt hier, er wird sein Angesicht verhüllen, auf dass er mit seinen Augen das Land nicht sehe. Und auch Vers 13 am Schluss, und ich will ihn nach Babel bringen, in das Land der Chaldäer, aber sehen wird er es nicht. Wie soll das gehen? Er kommt nach Babel und wird das Land doch nicht sehen. Eben, er wurde geblendet. Das würde man heute als Kriegsverbrechen brandmarken, aber darum hat sich Nebukadnezar nicht gekümmert. Und auch diese Brutalität, bevor man ihn geblendet hat, hat man noch alle seine Söhne vor seinen Augen abgeschlachtet. Also um so das jüdische Volk zu demütigen und zu bodigen. Jegliche innere moralische Kraft wurde dadurch gebrochen. Aber Ezekiel hat das alles vorausgesagt. Und er hat auch gesagt, vorausgesagt von der Zerstreuung in alle Winde, Vers 14 hatten wir gelesen. Und alle seine Scharen will ich in alle Winde zerstreuen und das Schwert ziehen hinter ihnen her. Und wir haben ja gelesen davon, wie dann seine Armee, die mit ihm geflohen ist, also die Soldaten, die sind dann geflohen. Aber Zedekia hat man erwischt. Und Ezekiel sagt dann in Vers 15, und sie werden wissen und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich sie unter die Nationen versprenge und sie in die Länder zerstreue. Also durch die Erfüllung der Prophetie war es damals möglich zu erkennen, das ist Gottes Wort. Da sehen wir wieder, dass der Glaube nicht einfach ein Sprung ins Dunkle ist, sondern die Erfüllung des Wortes Gottes zeigt uns die Wahrheit der Bibel. Aber auch die Überlebenden hatten eine Funktion, sollten eine Funktion haben, Vers 16, und ich werde von ihnen einige Leute übrig lassen vom Schwert, vom Hunger und von der Pest, auf dass sie alle ihre Gräuel erzählen unter den Nationen, wohin sie kommen werden. Es war also wichtig, die babylonische Wegführung, Zerstreuung des jüdischen Volkes sollte wiederum ein Zeugnis sein für all die heidnischen Völker, wohin sie kamen, um ihnen zu erzählen, es ist uns genauso ergangen, wie die Propheten der Bibel es vorausgesagt haben. Wir waren Gottes Wort widerspenstig und darum ist dieses Schicksal über uns gekommen. Also eigentlich hatte das zugleich noch missionarische Funktion. Dadurch sollten die anderen Völker eben mit dem Gott der Bibel und seiner Wahrheit in Kontakt gebracht werden. Und das ist übrigens in einem sehr großen, weiten Umfeld geschehen, denn diese jüdische Zerstreuung damals, die hat sich ja dann ausgedehnt ins Gebiet so zwischen Ägypten bis nach Indien. Mit all diesen Kulturen sind die in Kontakt gekommen. Und schon damals, lange vor dem Beginn des Christentums und der im Neuen Testament begründeten christlichen Mission, wurden viele Völker bis eben weit nach Asien hinein, wurden bereits schon mit solchen göttlichen Botschaften erreicht. Und vergessen wir nicht, das heißt dann Vers 16, gerade in der Folge, nachdem gesagt wurde, dass sie alle ihre Gräuel erzählen unter den Nationen, wohin sie kommen werden, und sie werden wissen, erkennen, dass ich der Herr bin. Also dass dieser Kontakt des jüdischen Volkes, unfreiwilliger Kontakt, war gewissermaßen bereits eine Vorbereitung im Blick dann auf die Jahrhunderte später erfolgte Sendung des Messias.
Weil es das hier die erste Religion war, die nur einen Gott hatte, ne?
Ja, genau, ja, genau. Und nicht nur irgendein Gott, sondern man wusste ganz genau, dass dieses Volk an die Bibel gebunden war. Das sieht man zum Beispiel sehr schön im Buch Esther. Esther beschreibt ja das jüdische Volk in der Zerstreuung, unmittelbar nach der babylonischen Gefangenschaft. Und dieses Reich umfasste ja das Gebiet von Indien bis nach Äthiopien. Und schauen wir mal, was da steht über das jüdische Volk in Esther 3. Vers 8. Liest uns das jemand?
Da sagte Haman zum König Ahasveros: Da gibt es ein Volk, verstreut und abgesondert unter den Völkern in allen Provinzen deines Königreiches. Und ihre Gesetze sind von denen jedes anderen Volkes verschieden. Und die Gesetze des Königs befolgen sie nicht. Und es ist dem König nicht angemessen, sie gewähren zu lassen.
Ja, das war also unter Ahasveros. In der Geschichte ist er bekannt unter dem griechischen Namen Xerxes. Das war ja dieser sprichwörtlich reiche König, der ja auch die Perserkriege gegen Griechenland veranlasst hatte. Diese phänomenalen Kriege. Und der wird von Haman ihm gegenüber gesagt: Schau, da gibt es in deinem ganzen Reich zerstreut ein Volk. Das lebt so gewissermaßen abgesondert. Und die haben Gesetze, die sind anders von allen anderen Völkern. Und durch diesen Kontakt gab es natürlich eben eine gar nicht so, von den meisten gar nicht bewusst und bewusst vollzogene Missionierung, die auch Erfolg hatte. Wenn wir denken, gerade im Buch Esther, wenn wir schon da sind, da kam es ja zu dieser Judenverfolgung, die dann aber überwunden wurde. Und lesen wir mal Kapitel 8, Vers 16. Kann jemand lesen? Esther 8, Vers 16 und 17.
Den Juden war Licht und Freude und Wonne und Ehre zuteil geworden. Und in jeder einzelnen Provinz und in jeder einzelnen Stadt, überall, wohin das Wort des Königs und sein Gesetz gelangten, war Freude und Wonne bei den Juden. Gastmahl und Festtag.
Und jetzt kommt's.
Und viele aus den Völkern des Landes wurden Juden, denn Furcht vor den Juden war auf sie gefallen.
Ja. Das überliest man jetzt vielleicht schnell mal. Viele aus dem ganzen Persischen Reich wurden in dieser Zeit Juden, traten zum Judentum über wollten diesem einen Gott dienen.
Einschließlich Beschneidung.
Ja, natürlich. Gut, das wird aber hier nicht gesagt, aber das war Übertritt zum Judentum. Aber so hatten sie sich dann zu dem einen wahren Gott bekannt. Und eben nochmal, damit man das einordnen kann, diese Geschichte in Buch Esther, das ist etwa 100 Jahre nach Hesekiel. Oder?
Also während die Heimkehrer unter Esther und Nehemia.
Das waren ja nur wenige.
Land, eben,
da einige waren zurück, aber die übrigen, die blieben so zerstreut in diesem Gebiet, wo sie eben durch die babylonische Gefangenschaft hingekommen waren. Aber nur, um zu zeigen, man hat oft nur die Mission seit Apostelgeschichte 2 vor Augen, seit Pfingsten, oder? Aber dass es effektiv schon eine alttestamentliche Missionierung gab, das wird oft übersehen. Aber die geschah eben über das jüdische Volk. Und die steht sehr eng in Verbindung mit der babylonischen Gefangenschaft. Und auch hier sehen wir wieder etwas Wunderbares, das große Prinzip des Rätsels von Simson, dass Gott nämlich aus Fluch Segen machen kann. Das Rätsel von Simson lautet doch, was ist das? Aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Gewalttätigen Süßigkeit. Das konnte die Philister nicht erraten. Es ging ja darum, er hatte einen Löwen gesehen und da drin war ein Bienenstock. Und da hat er Honig rausgenommen. Aber es ist ja ein Widerspruch in sich. Aus dem Fresser kam Fraß. Der Fresser gibt nicht Nahrung. Aber da, aus dem Fresser kam Nahrung. Und aus dem Gewalttätigen, da kommt doch Bitterkeit. Aber da sagt er, kommt Süßes. Und das ist ein göttliches Prinzip, das man durch die ganze Bibel hindurch sieht, wie Gott in seinen Regierungswegen mit den Menschen auf der Erde aus dem Bösen für die, die umkehren, Segen herauskommen lassen kann. Das ist also auch hier so. Dieser Fluch, der über das jüdische Volk kam, bedeutet aber schlussendlich wieder Segen für viele andere Menschen.
Ich habe dazu eine Frage zu ja? dem Zitat und wurden zerstreut unter alle Völker. Da gibt es noch diesen berühmten oder langweiligen Belletristik von Herrn Keller.
Ja, ja, ja.
Und ich hatte immer angenommen, das bezieht sich auf die Zerstreuung unter den Römern.
Unter den Römern meinst
du? Ja.
Nein, ja? Nach der römischen Eroberung.
Ja, ja, 70, nicht?
Ja.
Jawohl. Das ist auch richtig so. Es gibt eben beides. Es gibt in der Bibel Prophezeiungen im Blick auf die Zerstörung und Wegführung unter Nebukadnezar. Und es gibt andere Prophezeiungen, die beziehen sich auf die Wegführung unter den Römern. Also da muss man unterscheiden, welche Stelle bezieht sich auf welches Ereignis. Jetzt hier ist direkt die Wegführung unter Nebukadnezar im Blickfeld. Aber schauen wir mal 5. Mose 28. Dort ist es eindeutig die Wegführung unter den Römern. Die Mose über 1500 Jahre vorher schon gesehen hatte. In 5. Mose 28 lesen Sie zuerst mal Vers 36, da sah nämlich Mose die babylonische Wegführung.
Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation wegführen, die du nicht gekannt hast, und du und deine Väter, und du wirst dort anderen Göttern aus Holz und Stein dienen.
Jawohl. Also, hier haben wir die Wegführung unter dem jüdischen Königtum noch, ja, zu einer anderen Nation. Das war bei Nebukadnezar. Ja. Und wir haben gesehen, das war ja der letzte König, war Zedekia, der dann geblendet wurde. Das ist die babylonische Gefangenschaft. Jetzt aber in Vers 64 spricht Mose über eine weitere Wegführung. Und zwar beginnt das Ganze eigentlich ab Vers 49. Diese weitere Wegführung. Lesen Sie mal Vers 49.
Der Herr wird euch von ferne, vom Ende der Erde her, eine Nation über dich bringen. Wie der Adler fliegt, so kommt sie, eine Nation, deren Sprache du nicht verstehst. Eine Nation mit hartem Gesicht, die für den Alten keine Rücksicht kennt und für die Jungen keine Gnade.
Jawohl. Und jetzt ist die Frage, ja, worauf bezieht sich das? Nun, Vers 64 macht alles noch deutlicher.
Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde, und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter, Götter aus Holz und Stein.
Jawohl. Also zuerst in Vers 36 sprach Mose über die Wegführung zu einer anderen Nation und das zusammen mit ihrem König. Und jetzt spricht er über eine weitere Wegführung und sagt, der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen. Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und das hat sich erfüllt im Jahr 70. Und zwar in einem jahrhundertedauernden Prozess wurde das jüdische Volk tatsächlich in alle 5 Kontinente weggeführt. Und nicht nur so, grob gesagt, ins Gebiet zwischen Ägypten und Indien.
Wo das auch schon groß ist.
Das ist auch schon recht groß, natürlich. Und die babylonische Gefangenschaft ist heilsgeschichtlich eine ganz wichtige Sache. Aber das ist noch gewaltiger, noch umfassender. Und auch viel länger. Das war ja dann eine Wegführung und eine Zerstreuung von fast 2000 Jahren. Die Wende zeichnete sich ja erst ab 1882, als die erste jüdische Rückwanderung in der modernen Zeit stattfand. Also, so können wir zusammenfassen. Eben, es kommt darauf an, auf welche Stelle bezieht es sich, auf die babylonische Zeit oder auf die römische Zeit.
Wird in Hesekiel nicht aber auch schon im Ansatz deutlich, dass beides gezeigt wird? Einmal heißt es ja, er wird in der Sanktagalea, dann heißt es unter den Nationen. Dann heißt es, die Zeit ist nicht ferne, ganz am Ende. Und dann heißt es, auch viele Tage zum Ende hin.
Ja gut, es ist so, dass in Hesekiel, werden wir sehen, wird ja auch besonders dann die Rückführung des jüdischen Volkes am Ende der Zeit, die letzte Rückführung, beschrieben. Und das ist die Rückkehr aus dieser weltweiten Zerstreuung. Das haben wir ja letztes Mal gesehen. Können wir nochmals lesen, Kapitel 12, lies mal Helmut, Vers 12. Vers 17.
Kapitel 12, 17.
Ja.
Und das Wort des Herrn geschah zu mir also, Menschensohn, mit Beben sollst du dein Brot essen.
Nein, was sage ich? 12. 11, Vers 17. Verzeihung. 11,
Vers 17. Darum spricht, so spricht der Herr, ja, ich werde euch aus den Völkern sammeln, und euch zusammenbringen aus den Ländern, in welche ihr zerstreut worden seid, und werde euch in das Land und das Land Israel geben. Und sie werden dorthin kommen und alle deine Scheusale und alle seine Gräuel daraus entfernen. Und ich werde ihnen ein Herz geben und werde ihnen einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleische wegnehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben. Auf dass sie in meinen Satzungen wandeln und meine Rechte bewahren und sie tun. Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein.
Also hier haben wir die Rückführung aus den Völkern beschrieben. Jetzt stellt sich die Frage, ist das die Rückführung aus Babylon oder ist das die Rückführung in der Endzeit? Nun, das Argument, es ist die Rückführung aus der Endzeit, ist dieses. Hier wird von einer nationalen Wiederherstellung gesprochen. Das Volk wird erneuert werden, es bekommt ein neues Herz und es wird dann wirklich in Gottes Wort wandeln und leben. Und das ist nicht geschehen in der Folge der Rückkehr aus Babylon.
Aber es geschieht heute auch nicht.
Noch nicht. Und Hesekiel beschreibt das, das werden wir dann später sehen. Ab Kapitel 33 bis 48 beschreibt er dann, wie in der Endzeit das Volk zurückgebracht wird und wie das alles in Phasen geschieht. Es kommt unrein ins Land. Das haben wir heute. 80% sind nämlich Agnostiker. Die sagen, man kann nichts wissen. Also religiös sind sowieso, wirklich religiös sind sowieso nur 20%. Und von diesen 20%, die wenigsten glauben, dass Jesus der Messias ist. Also, Hesekiel, das wird dann sehr interessant werden, er zeigt am deutlichsten von allen Propheten, wie diese Wiederherstellung dann in Phasen, in Etappen gehen wird. Wir werden das sehr schön sehen, auch die verschiedenen Etappen seit der ersten Rückführung 1882. Das ist ganz, ganz spannend. Aber das kommt noch. Ich will nur einfach der Klarheit halber, dass so zeigen, dass in Hesekiel diese beiden Wegführungen nach Babel und dann die Wegführung weltweit, dass die sehr eng zusammenhängen. Und das ist eigentlich auch gar keine Überraschung, denn die hängen auch direkt zusammen. Weil damals kam ja nur ein Teil der Juden zurück ins Land unter Esra, am Ende der babylonischen Gefangenschaft 538. Die meisten blieben zurück und auch in den weiteren Jahren. Und es kamen, viele Juden kamen erst im 20. Jahrhundert ins Land Israel zurück, deren Vorväter aber noch in Babylonien, von der babylonischen Gefangenschaft hier, dorthin kamen. Zum Beispiel Shlomo Hillel, der schon länger zurück, war ja auch ein großer Politiker in Israel. Er kam aus dem Irak und war Nachkomme von Juden, die noch unter Nebukadnezar weggeführt worden waren. Also er war gar kein Nachkomme von Juden, die erst durch die Römer. Darum sage ich, die Rückführung heute fasst eigentlich beides zusammen. Denn da kommen Juden effektiv erst aus der babylonischen Gefangenschaft zurück. Und andere, die eben seit der Zerstörung des zweiten Tempels weggeführt worden waren. Das gehört zusammen. Und auch geistlich gehört es zusammen. Denn warum hat Gott überhaupt das jüdische Volk nach ein paar Jahrzehnten wieder zurückgehen lassen? Weil die Propheten schon früher gesagt haben, der Messias wird aus dem Stamm Juda kommen. Und zwar wird der Messias im Land, in Bethlehem geboren werden. So musste das jüdische Volk wieder ins Land zurück, um dem Messias zu begegnen. Aber dann kam die kritische Frage, wie wird sich dann das jüdische Volk dem Messias gegenüber verhalten? Und es kam zur Ablehnung. Der oberste Gerichtshof hat ihn zum Tod verurteilt. Und direkt in der Folge kam es zur weltweiten Zerstreuung. Da sehen wir also, wie diese Zerstreuungen effektiv ganz eng zusammenhängen. Sie mussten nur kurz mal zurück, um dem Messias zu begegnen, um nachher weltweit zerstreut zu werden. Aber heute kommen also Juden aus beiden Zerstreuungen zurück ins Land. Übrigens, das war besonders so in den 50er Jahren. Dort kam die größte Rückführung aus dem Irak, aus Babylonien. Das sind also im 20. Jahrhundert 150.000 Juden aus Babylonien zurückgekommen. Und dann, übrigens am Vorabend des Golfkrieges, gab es noch 150 Juden im Irak. Alle anderen waren schon vorher zurückgekehrt. Gut, ich habe das übrigens in meinem Buch Israel und das Schicksal des Irak, habe ich das ausführlicher dokumentiert, diese ganze Rückkehr der babylonischen Juden in der heutigen Zeit. Ja, jetzt haben wir aber ab Kapitel 12, Vers 17 noch ein weiteres eine weitere bildhafte Predigt von Hesekiel. Er sollte mit Beben Brot essen, in Angst Wasser trinken. Und auch das sollte eben verdeutlichen, die große Not in der Belagerung Jerusalems, zu der es kommen würde. Also die Hungersnot und das Verdursten. Und es ist ja tatsächlich in der Belagerung unter Nebukadnezar sogar zu Kannibalismus gekommen. Dass also Eltern ihre Kinder gegessen haben. Und das hat Jeremia ja miterlebt und weint darüber in den Klageliedern ausdrücklich, über diesen Kannibalismus. Schrecklich. Aber dann ab Vers 21 nochmals eine Botschaft. Und zwar wird hier so ein Spruch, den man herumgibt, angegriffen. Allgemein war da dieser Spruch üblich damals in Jerusalem: Die Tage werden sich in die Länge ziehen und jedes Gesicht wird zunichte werden. So ein schöner, pointierter Spruch, der bedeuten sollte, es wird nicht zu einer Katastrophe kommen und all diese schwarzmalerischen Prophetien, die werden schließlich sich als Falschprophetien entpuppen. Aber wir sehen, die Menschheit hat sich nicht geändert. Auch heute ist es doch oft so, dass dass man so gewisse Sprüche hat. Und da ist kernig irgendetwas Widergöttliches wird so vertreten. Wie zum Beispiel, ich glaube nur, was ich sehe. Das ist ein gängiger Spruch. Und so wie es viele andere Sprüche, mit denen fasst man so ganz kurz zusammen sein Denken, seine Ideologie. Und das war hier auch. Wie?
Im Petrusbrief sagt, die Alten entschlafen sind, bleibt alles beim Alten.
Ja, lesen wir doch das. Ich habe gerade eben auch an diese Stelle gedacht. 2. Petrus 3. Am besten liest du in 2. Petrus 3 die Verse 1 bis 5. Das ist das Testament von Petrus, geschrieben aus der Todeszelle in Rom.
Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ihr ich durch Erinnerung eurer lauteren Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenket der vor den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und des Gebotes des Herrn und Heilandes durch eure Apostel, indem ihr zuerst dieses wisset, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles von Anfang der Schöpfung an. Denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde, entstanden aus Wasser und im Wasser durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt, unterging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch sein Wort aufbewahrt für das Feuer, behalten auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen.
Ja, also wie du... Warum hast du diese Stelle angeführt?
Weil die sagen, es bleibt alles so, wie es war, und das passt doch zu unserem Vers 12, 22. Die Tage ziehen sich in die Länge und es wird sich weiter nichts ereignen.
Also und sie streiten ab, dass es eine Wiederkunft Christi gibt. Ja? Und das wird übrigens gesagt für, nicht für irgendeine Zeit, sondern ausdrücklich in den letzten Tagen. Und der Ausdruck, die letzten Tage in der Bibel, bezeichnet immer die Zeit, in der das jüdische Volk aus der weltweiten Zerstreuung zurückkehren wird ins Land der Väter. Also diese Stelle steht ganz direkt in Verbindung mit unserer heutigen Zeit.
Aber es ist ja doch menschlich schon verständlich. Und man hat ja auch immer wieder die Schwierigkeiten, wenn man mit Ungläubigen darüber spricht. Diese Zeiträume sind so ungeheuer. Also wenn von der Wiederkehr Jesu hier von Petrus gesprochen wird, dann ist es jetzt fast 2000 Jahre her. Und seit jetzt Israel wieder im Land ist, sind auch schon wieder 52 Jahre. Und es zieht sich ja tatsächlich raus, ganz gewaltig.
Gut, also ich meine, bereits mal die 2000 Jahre, die sind schon gewaltig. Aber interessant ist doch, dass Petrus im Jahr 66, 67 nach Christus, hat er den zweiten Brief geschrieben, hat er schon vorausgesagt, es wird mal die Zeit kommen, wo sie sagen werden, es geht schon ein bisschen lang, ja, mit der Wiederkunft Christi. Also er hat entgegen dem, was manchmal von modernen Theologen gesagt wird, die hätten absolut damit gerechnet, dass Jesus Christus zu ihrer Zeit zurückkäme. Petrus sagt, das wird lange dauern. Und so, dass sogar in den letzten Tagen ein Spötter kommen und sagen, wo ist jetzt eigentlich diese verheißene Ankunft der Wiederkunft Christi? Übrigens hat auch Matthäus geschrieben, in Matthäus 25, im Gleichnis des Herrn, über den reichen Mann, der Talente abgibt seinen Knechten, in ein fernes Land geht, um dann später wiederzukommen. Das bezieht sich ja darauf, Jesus Christus übergibt seinen Nachfolgern Aufgaben, diese Talente, damit müssen sie handeln. Er geht weg in ein anderes Land, in den Himmel, und kommt dann wieder zurück, die Wiederkunft Christi, und dann rechnet er ab. Matthäus 25 sagt aber, dass dieser hochgeborene Mann nach langer Zeit zurückkehrt. Es ist also schon angedeutet, selbst in den Worten des Herrn, dass es eine lange Zeit sein wird. Und nicht einfach so schnell noch in den Tagen der Apostel käme Jesus Christus wieder zurück. Und Petrus sagt, schaut, in den letzten Tagen. Und wenn man schaut im Alten Testament, was sind die letzten Tage? Ja, das ist die Zeit, wenn das jüdische Volk aus der weltweiten Zerstreuung zurückkehrt. Und 3 Jahre nach diesem Brief kam ja erst die weltweite Wegführung des jüdischen Volkes. Im Jahr 70. Da muss man, aha, jetzt müssen sie aber zuerst noch zurückkommen. Und dann in diese letzten Zeit, wenn sie zurückkommen, dann werden die Leute sagen, ja, wo ist jetzt endlich mal diese Wiederkunft? Aber Rudolf Bultmann, ein Theologe aus diesem Land, ein Professor, er hat gesagt, der moderne Mensch kann, der an die Wissenschaft gewöhnt ist, an die Wissenschaft glaubt, der kann nicht glauben, dass plötzlich ein Mensch mit den Wolken nach unten kommt. Und darum kann der moderne Mensch gar nicht glauben an eine körperliche Wiederkunft Christi. Und darum versuchte er, das Evangelium zu entmythologisieren, wie er das nannte. Und hat ja auch die Gottes-Tod-Theologie aufgebracht. Im Land der Reformation. Also, das ist ganz, ganz deutlich, er ist ja gestorben in den 60er Jahren dieses 20. Jahrhunderts. Und das ist genau das, diese Spötter, die dann sagen, so, wo ist jetzt die Verheißung seiner Wiederkunft? Der moderne Mensch kann das gar nicht mehr glauben. Und die Begründung ist ja die, es ist doch immer alles gleich geblieben von Anfang der Schöpfung an. Und dann sagt Petrus, nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen, dass es früher einmal eine Sintflut gegeben hat, wo die ganze Welt untergegangen ist. Das heißt, Petrus argumentiert so, diese Menschen sehen nicht, dass es einmal schon früher in der Geschichte der Menschheit eine Zeit gegeben hat, wo Gott weltweit eingegriffen hat. Die Sintflut. Und darum können sie auch nicht mehr glauben, dass in der Endzeit Gott wieder einmal weltweit eingreifen wird bei der Wiederkunft Christi. Ganz logisch. Es ist aber noch etwas interessant. Bis 1800 waren fast alle Geologen in Europa oder im Abendland Sintflutgeologen. Die glaubten, dass die Erdschichten oder die meisten oder viele der Erdschichten durch die Sintflut oder ähnliche Folgekatastrophen entstanden sind. Also bis 1800 war man allgemein von der historischen Tatsache der Sintflut überzeugt. Und dann kam die Wende mit Charles Lyell, 1830, war übrigens kein Geologe, sondern ein Jurist. Der hat dann ein Buch herausgegeben, wo er drin schrieb, es hat nie solche Katastrophen gegeben. Sondern man muss die Erdschichten erklären durch ganz natürliche Prozesse, so wie das heute abläuft. Keine Katastrophen. Es ist also immer gleich geblieben von Anfang an. Es hat nie eine weltweite Katastrophe gegeben. Und dieses Buch hat Charles Darwin, damals als er die Weltreise machte auf der Beagle, mitgenommen. Das hat er gelesen. Und das war für ihn ganz wichtig, um dann die Evolutionslehre darauf aufzubauen. Es hat nie eine Katastrophe gegeben. Es ist alles immer gleich gegangen, die gleichen Prozessen. Und Petrus sagt für die Endzeit. Also das wäre nach 1800 erst jetzt so möglich, dass den Menschen das verborgen ist, es gab einmal eine Sintflut. Und darum können sie jetzt auch leugnen, es gibt keine Wiederkunft Christi. Also wir leben schon einer sehr interessanten Parallele zur Zeit von Hesekiel, wo man also auch sagte, die Tage werden sich in die Länge ziehen und jede Vision wird zunichte werden. Also all die Prophetie, das wird sich nie erfüllen.
Aber die heutige Geologie dringt doch eigentlich immer wieder zu den Sachverhalten durch, dass es diese Katastrophe gegeben hat.
Ja, das ist aber eine erst recht neue Entwicklung, genau. Dass man doch wieder sieht, nein, das kann man gar nicht durch natürliche Prozesse erklären, denn das, was heute geschieht, kann gar nicht diese Schichten erzeugen, die man eben in aller Welt entdeckt. Und zum Beispiel nur als Beispiel, diese Polystraten-Fossilien. Das sind also Fossilien, zum Beispiel ein versteinerter Baum, 17 Meter hoch, der geht durch mehrere Schichten, eben durch Polystrate, durch mehrere Schichten hindurch, die laut Evolution in Millionen von Jahren entstanden seien. Nun, der Baum wäre ja schon längst verrottet. Das zeigt also, dass dieses ganze Schichtpaket in kürzester Zeit gebildet werden musste. Und das sieht man heute immer mehr. Aber was man nicht will, ist, man will nicht zurückkommen auf eine weltweite Katastrophe. Was man dann zugibt, ist, es hat große lokale Katastrophen gegeben, die über das hinausgehen, was man heute überhaupt kennt.
Aber wir wissen doch, und Sie haben es selber auch gesagt, dass es in vielen Völkern weltweit, einschließlich fünfter Kontinent, einheitliche Sagen gibt, dass es eine solche
Sintflut
gegeben hat.
Ja, ja, ganz genau. Ganz genau.
Selbst in Australien und in
Südamerika. Ganz genau, bei den Indianern.
Aber das wird halt dann als Märchen abgetan.
Natürlich, ganz genau.
Das passt einfach nicht ins Weltbild.
Nein.
Dann müsste man ja zugeben, dass es einen Gott gibt, der eingegriffen hat, und das passt einfach nicht.
Und das will man nicht, ja. Ja. Und darum gibt es auch, es gibt heute viele Biologen, die nicht Christen sind, aber die sehr kritisch sind gegenüber der Evolutionslehre und sagen, die kann eigentlich gar nicht erklären, wie es gegangen ist. Aber es gibt dann manche, die sind sehr offen und sehr ehrlich und sie sagen, aber wir haben nur eine Alternative. Und das wäre eine spezielle Schöpfung und das können wir nicht akzeptieren. Und da sehen wir, dass die Entscheidung fällt eben nicht im Intellekt, sondern die Entscheidung fällt eigentlich in der Tiefe der Persönlichkeit, im Herzen. Ja, wir sollten Pause machen.
Darf ich schnell was fragen?
So, ja.
Da heißt es doch, dass jetzt, was der Herr ab jetzt sagen wird, das wird sich nicht mehr hinziehen, sondern es wird geschehen. Vers 27,
ja,
28. Genau. Heißt es, dass das, was jetzt an Weissagung kommt, eben nicht mehr auf so lange Zeit.
Also es geht ja, es ist ja so, dass die Kapitel Hesekiel 1 bis 24, die beschäftigen sich ja in Sonderheit mit dem Untergang Jerusalems und des ersten Tempels. Und da wollten die also daraus eine Fernzeitprophetie machen, also irgendwo mal in der Endzeit wird dann, oder in ferner Zeit wird dann das geschehen. Und Gott sagt, nein, das sind Kurzzeitprophetien. Die Zerstörung Jerusalems steht jetzt unmittelbar bevor. Natürlich ist es so, dass Hesekiel auch vieles dann geweissagt hat, was bis in die Endzeit geht. Und das sagt er dann auch. Hesekiel 38, die Invasion von Rosch aus dem äußersten Norden, da sagt er deutlich, am Ende der Jahre. Das ist ein anderer Ausdruck für die letzten Tage oder am Ende der Tage. Am Ende der Jahre. Also das sind Fernzeit-Prophetien. Aber wenn es hier geht es speziell um die Zerstörung Jerusalems, das soll jetzt unmittelbar kommen. Und es ist auch ganz wichtig, dass die biblischen Propheten beides verkündigt haben. Kurzzeitprophetien und solche auf die Endzeit hin. Und die Kurzzeitprophetien waren dazu da, um sie als echte Propheten auszuweisen. Das war wichtig. Also wenn ein Prophet nur eine falsche Aussage gemacht hätte in Kurzzeitprophetie, dann musste er als falscher Prophet abgelehnt werden und sogar hingerichtet werden. Nach 5. Mose 18.
Während man die Kurzzeitprophetien ja nie nachprüfen konnte. Oder?
Ganz genau. Aber das ist Gottes Weise. Er gibt uns ein Unterpfand, ein Pfand in die Hand, das gewissermaßen die Garantie ist, dass auch das Spätere kommt. Es ist auch so, wenn ein Mensch die Bibel beginnt zu lesen. Wie kann er wissen, dass es Gottes Wort ist? Es ist ja gar nicht möglich, alles nachzukontrollieren. Der Mensch kann ja das nicht. Wir können ja nicht ins Jenseits gehen und dann wieder zurückkommen. Aber wir haben genügend in der Bibel, wo wir kontrollieren können und sehen, dieser Gott, der hier spricht, ist zuverlässig. Und das weckt das Vertrauen des Herzens, dass wir auch die anderen Dinge eben im Vertrauen annehmen können, was wir nicht kontrollieren können. Das ist Gottes Weise. Also er gibt bereits auch durch die Kurzzeitprophetie gibt die Garantie, das Vertrauen, dass wir fest darauf stehen, dass alle zukünftigen Verheißungen in Christus einst erfüllt werden. Ja, dann kommen wir zu Kapitel 13. Harich, wirst du uns das nochmals vortragen?
Und das Wort Jehovas geschah zu mir, also Menschensohn, Weissage über die Propheten Israels, die da Weissagen, und spricht zu denen, welche aus ihrem Herzen Weissagen. Höret das Wort Jehovas, so spricht der Herr Jehova. Wenn wehe den törichten Propheten, welche ihrem eigenen Geiste nachgehen und dem, was sie nicht gesehen haben. Wie Füchse in den Trümmern sind, Israel, sind deine Propheten geworden. In die Risse seid ihr nicht getreten und die Mauern habt ihr nicht vermauert. Und das Haus Israel, um das Haus Israel her, um Stand zu halten im Streit am Tage Jehovas. Sie schauten Eitles und Lügenwahrsagung, die da sagen, Spruch Jehovas, obwohl Jehova sie nicht gesandt hat, und sie ließen hoffen, dass ihr Wort erfüllt würde. Schauet ihr nicht ein eitles Gesicht und sprechet ihr nicht Lügenwahrsagung, als ihr sagtet, Spruch Jehovas, und ich hatte doch nicht geredet? Darum spricht der Herr Jehova also, wenn ihr Eitles redet und Lüge schaut, darum siehe, will ich an euch, spricht der Herr Jehova. Und meine Hand wird wieder die Propheten sein, die Eitles schauen und Lüge wahrsagen. Im Rate meines Volkes sollen sie nicht stehen und in das Buch des Hauses Israel nicht eingeschrieben werden. Und in das Land Israel sollen sie nicht kommen. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr Jehova bin. Darum, ja darum, dass sie mein Volk irreführen und sprechen, Friede, obwohl kein Friede da ist, und baut dieses eine Wand, siehe, ich bestreiche sie mit Tünche. Sprich zu den Übertünchern, sie sollen fallen. Es kommt ein überschwemmender Regen und ihre Hagelsteine, ihr werdet fallen. Und ein Sturmwind wird losbrechen, und siehe, die Mauer fällt. Wird man euch nicht sagen, wo ist das Getünchte, das ihr getüncht habt? Darum, so spricht der Herr Jehova, ich will einen Sturmwind losbrechen lassen in meinem Grimm. Und ein überschwemmender Regen wird kommen in meinem Zorn, und Hagelsteine im Grimm zur Vernichtung. Und ich will die Mauer abbrechen, die ihr mit Tünche bestrichen habt, und sie zur Erde niederwerfen, dass ihr Grund entblößt werde. Und sie soll fallen, und ihr werdet in ihrer Mitte umkommen. Und ihr werdet wissen, dass ich Jehova bin. Und so werde ich meinen Grimm vollenden an der Mauer und an denen, die sie mit Tünche bestreichen. Und ich werde zu euch sagen, die Mauer ist nicht mehr, und die sie tünchen, sind nicht mehr. Die Propheten Israels, welche über Jerusalem weissagen, und für dasselbe Gesicht des Friedens schauen, obwohl kein Friede da ist, spricht der Herr Jehova. Und du, Menschensohn, richte dein Angesicht wider die Töchter deines Volkes, welche aus ihrem Herzen weissagen, und weissage wider sie, und sprich, so spricht der Herr Jehova, wehe denen, welche binden, das kann ich nicht lesen, binden zusammennähen über alle Gelenke der Hände und Kopfhüllen machen für Häupter jedes Wuchses, um Seelen zu fangen. Die Seelen meines Volkes fanget ihr und eure Seelen erhaltet ihr am Leben. Und ihr entheiliget mich bei meinem Volke für einige Hände voll Gerste und für einige Bissen Brotes, indem ihr Seelen tötet, die nicht sterben. Und Seelen am Leben haltet, die nicht leben sollten, indem ihr mein Volk belüget, das auf Lügen hört. Darum spricht der Herr Jehova also, siehe, ich will an eure Binden, mit welchen ihr fanget, will die Seelen wegfliegen lassen und sie von euren Armen wegreißen. Und ich will die Seelen freilassen, die ihr fanget, die Seelen, dass sie wegfliegen, und ich werde eure Kopfhüllen zerreißen und mein Volk aus ihrer Hand erretten, damit sie nicht mehr zur Beute werden in eurer Hand. Und ihr werdet wissen, dass ich Jehova bin, weil ihr das Herz des Gerechten mit Lüge kränket,
da ich ihn doch nicht betrübt habe. Und weil wir die Hände des Gesetzlosen stärken, damit er von seinen bösen Wegen nicht umkehre, um sein Leben zu erhalten. Darum sollt ihr nicht mehr Eitles schauen und nicht ferner Wahrsagerei treiben. Und ich werde mein Volk aus eurer Hand erretten. Und ihr werdet wissen, dass ich Jehova bin.
Danke. Am Ende von Kapitel 12 haben wir gesehen, wie Ezekiel als Falschprophet bezichtigt worden ist, weil er negativ gesprochen hat. Eben, er hat den kommenden Untergang Jerusalems vorausgesagt. Er hat nicht gesagt, jetzt kommt die große Erweckung, jetzt kommt die große Wende, sondern er hat das Ende vorausgesagt. Und so hat man ihn eben als falschen Propheten hinstellen wollen. Auf der anderen Seite gab es aber wirklich falsche Propheten in Israel, und die werden jetzt von ihm ins Visier genommen. Und ihre Botschaft war das Gegenteil von Ezekiel, nämlich eine Botschaft des Friedens. Die sagten, ihr müsst keine Angst haben, ihr werdet bewahrt bleiben, Jerusalem wird nicht untergehen. Und man hat auch, sieht man es im Propheten Jeremia 7, Kapitel 7, gesagt, das ist ja der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Also wir haben doch Gottes Haus in unserer Mitte, wir müssen uns überhaupt nicht fürchten vor einer Katastrophe. Die haben also von Frieden gesprochen, wo es keinen Frieden geben sollte. Es interessant ist, um das zu aktualisieren, Ezekiel lebte in einer gewissen Endzeit, also wo eine Periode zum Abschluss kam, und zwar kam sie zum Abschluss mit Gericht. Das ist übrigens in den Heilswegen Gottes, wiederholt sich das immer wieder, wie eine bestimmte Zeitperiode durch ein Gericht endet. Wir haben zuerst die Periode im Garten Eden, die wird geendet durch Gericht, indem die Menschen ausgetrieben werden aus dem Paradies. Dann kommt die vorsintflutliche Zeit, die wird geendet durch die Sintflut. Dann kommt die Zeit der Bildung der nachsintflutlichen Gesellschaft unter einer Regierung. Das war neu, von Gott wurde die Regierung bei Noah eingesetzt. Und diese Periode wurde geendet durch das Gericht der Sprachenverwirrung. Und so kann man also weitergehen, die Zeitalter enden durch Gottes Gerichtseingreifen. Und hier haben wir eine Parallele zu heute. Wir leben offensichtlich auch jetzt leben heute in der biblischen Endzeit, nämlich in der Zeit, wo das jüdische Volk zurückkehrt aus allen Völkern. Was wir also zu erwarten haben, ist eine Zeit des Gerichts für diese Erde. Es ist auch eine Zeit des Abfalls in der Christenheit. Und gerade heute kommen viele Propheten und die sagen, Friede, Friede, jetzt wird die größte Erweckung aller Zeiten kommen. Und es werden Zeichen und Wunder geschehen, die sogar das, was die Apostel getan haben, in den Schatten stellt. Und es sind unzählige von Christen, die glauben das. Aber es ist genau die Situation wie hier. In einer Endzeit, da haben wir Abfall. Und wenn man die Endzeit Prophetien im Neuen Testament liest, dann warnt der Herr dauernd vor Verführung und vor falschen Zeichen und Wundern. Zum Beispiel Matthäus 24, da spricht er nicht, jetzt kommt die große Erweckung, sondern sagt, jetzt kommt die große Verführung. Matthäus 24, die Ölbergrede des Herrn. Da fragen doch die Jünger über, wie es kommt mit der Zukunft und der Endzeit. Und das Erste, die ganze Endzeitrede wird zunächst mal eingeführt mit einer Warnung, Vers 4. Matthäus 24, Vers 4, Helmut.
Seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus.
Jawohl. Und dann Vers 24.
Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen.
Ja, und so können wir weiterfahren mit all den Endzeitreden des Neuen Testaments. Überall wird vor Verführung gewarnt. Und wenn man dann in einer solchen Zeit wie heute sagt, nein, die biblische Prophetie sagt uns nicht die große Erweckung voraus für das christliche Abendland, ich spreche jetzt nicht von der dritten Welt. Dort sieht man zum Teil ganz großartige Dinge. Ich meine, wenn man denkt an China, da habe ich auch schon gesagt, man rechnet mit über 60 Millionen bibeltreuen Christen im Untergrund, die verfolgt werden. Aber das ist nicht so eine Sache, so pompös aufgezogen wie im Westen. Das sind verfolgte Christen, aber die Gemeinde Gottes wächst dort unglaublich. Und das eigentlich alles, seitdem die westlichen Missionare durch die Kommunisten rausgeschmissen worden waren. Die haben gesät und in der Folge ist die Ernte dermaßen aufgegangen. Also ich sage jetzt nicht von, ich rede nicht über die dritte Welt, wo das Christentum sich ganz massiv ausbreitet, je nach Ort, sondern ich spreche über die eigentliche christliche Abendland, da haben wir den Abfall. Und so ist also dieses Kapitel 13 umso aktueller auch für unsere Zeit, wo gerade diese Propheten gegeißelt werden, die von Friede und von Wohlstand sprechen in einer Zeit, wo Gott das bald kommende Gericht ankündigt.
1. Petrus 4, Vers 17.
1. Petrus 4, 17.
Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Hause Gottes.
Ja. Das ist ein Prinzip, das zu allen Zeiten Gültigkeit hat, aber eben ganz besonders anwendbar ist auf eine christliche Welt. Das Gericht Gottes fängt an beim Haus Gottes.
Beim Haus Gottes müssen wir vielleicht näher erklären, wenn wir jetzt gehört haben, dass jede Zeitperiode mit Gericht endet, durch dieses Gericht den Gottlosen.
Ja, gut. Es ist so, Offenbarung 2 und 3, da haben wir doch die sieben Gemeinden. Und dann kommt ab Kapitel 4 und folgende das Gericht über die Welt. Und Offenbarung 2 und 3 zeigt eigentlich prophetisch gleichzeitig, das sind wirkliche Gemeinden am Ende des ersten Jahrhunderts, aber die Sendschreiben haben gleichzeitig eine prophetische Bedeutung und zeigen die ganze Kirchengeschichte über 2000 Jahre. Und da spricht der Herr zu diesen Gemeinden und korrigiert, was falsch ist. Das kommt zuerst bei den Christen. Und dann kommt das Gericht über die Welt. Und natürlich, das Christentum hat sich am meisten ausgebreitet im Abendland. Und darum steht auch dieses Gebiet besonders unter der Zucht Gottes. Eben das Gericht fängt an beim Haus Gottes. Und darum haben wir hier nicht das Große zu erwarten. Und erst recht nicht, wenn nicht eine allgemeine Buße und Umkehr. Gerade in moralischen Dingen sehen wir ja in den evangelikalen Gemeinden einen dermaß rapide voranschreitenden Zerfall. Gerade wenn es geht um eheliche Treue, um Fragen von Sexualität vor der Ehe und so weiter. Da ist ein Dammbruch im Gang. Vielleicht haben wir das gar noch nicht realisiert. Aber wir müssen mal mit den 14-, 15-Jährigen sprechen. Die diskutieren darüber untereinander. Wenn sie sich Christen nennen, die diskutieren, darf man vorehelichen Geschlechtsverkehr haben? Da wird diskutiert. Das ist ein Thema, das offen ist zur Diskussion. Und da findet ein Dammbruch statt. Das heißt also, wir sehen überhaupt nicht, dass die Christen heute einen Aufwärtstrend erleben, sondern einen Abwärtstrend. Und da stehen wir unter der Zucht Gottes. Gut, und dann haben wir eben gerade in einer solchen Zeit, wo wir einen moralischen Dammbruch erleben, da haben wir jetzt diese großen Propheten, die kommen und sagen, jetzt wird die großartigste Erweckung aller Zeiten losgehen. Das ist so parallel zu Hesekiel 13. Und da sagt er, wehe den törichten Propheten. Woher kommt ihre Prophetie nach Hesekiel 13? Vers 2. Dann es gibt noch weitere Ausdrücke.
Nach ihrem eigenen Geist.
Vers 3, jawohl. Das ist doch interessant. Da ist es gar nicht, dass es vom Teufel kommt. Ja, da dreht es ja auch um diese falschen Propheten. Aber
ja, ruhig ihn auch immer. Ja, noch 2 Jahre oder so vielleicht nicht. Jeremia, er sagte dann nein, erst wenn die 70 Jahre.
Ganz genau. Jeremia war ja fast in der gleichen Zeit mit Hesekiel, beziehungsweise überschneidet sich sogar. Also auch er war so ein Schwarzmaler, der negativ sprach. Und da musste er auftreten gegen die Propheten, die Frieden weissagten, obwohl es kein Friede geben sollte. Aber interessant ist doch, das kommt aus ihrem Herzen heraus, nach ihrem eigenen Geist. Nun, es ist schon mal interessant zu sehen, dass Falschprophetie muss nicht unbedingt sofort eine direkte Inspiration aus dem Reich der Finsternis sein, sondern kann auch einfach aus dem eigenen bösen Herzen herauskommen. Also bösen Herzen, ich sage das in dem Sinn, dass unsere eigene menschliche Natur ist böse, ist sündig. Und daraus kommen Gott wieder Gedanken. Aber auf der anderen Seite muss man dann nicht denken, ja gut, das ist alles nicht so tragisch, das kommt einfach aus dem eigenen Herzen. Es wird ja auch genannt, am Ende des Kapitels, Vers 23, es wird Wahrsagerei genannt. Und da haben wir den Bezug zur Dämonie. Nun, was ist eigentlich nach der Bibel das Herz des Menschen? Wenn so in dem Sinn über Herz gesprochen wird. Wie würden wir das jemandem erklären? Ich meine, heute spricht man nicht mehr so.
Das Zentrum der Persönlichkeit.
Ja.
Der Unerlösten auch.
Und beim Gläubigen?
Ja, da ist das Herz erlöst.
Aber gut, aber auch das Herz ist...
Aber auch das
Zentrum der Persönlichkeit. Ja, wie können wir das biblisch begründen? Ist das vielleicht ein Vers, der das...
Da gibt es etliche.
Ja, vielleicht einer, der das pointiert ausdrückt.
Gib mir mein Sohn, dein Herz.
Ja, noch pointierter, dass es wirklich das Zentrum ist.
Aus dem Herzen kommen böse Gedanken.
Ja, Markus 7 wäre ein gutes Beispiel.
Der Saul bekam nach der Salbung ein neues Herz.
Ja, da wurde also sein Wesen... Das zeigt, dass das Herz das Wesen ausmacht, des Menschen. Und dann vielleicht sehr pointiert noch Sprüche 4, Vers 23. Also alles gute Antworten gewesen. Aber hier wird dieser Gedanke des Zentralen vielleicht am deutlichsten.
Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens.
Ja, also, das zeigt doch die Zentralität des menschlichen Herzens. Und von ihm, in der Elberfelder heißt es, von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Also da, von daher wird alles bestimmt. Wir können uns das so vorstellen, der Mensch besteht ja aus verschiedenen Aspekten. Da haben wir die Intelligenz, das Gefühl und so weiter. Und alle diese Dinge werden durch Fäden zusammengezogen und die vereinigen sich im menschlichen Herzen. Jetzt haben wir aber noch ein Problem. Wir haben oft, brauchen wir das Wort Herz im Gegensatz zu Verstand. Oder? sollte nicht nur so für den Verstand sprechen, sondern wir sollten auch für das Herz. So.
Oder wie es so schön heißt, mit Herz und Verstand.
Ja, ganz genau. Jetzt, wenn wir aber in der Bibel mit einer Konkordanz dem Thema Herz nachgehen, erleben wir eine Überraschung. Denn wir sehen, dass das Herz tatsächlich mit Gefühlen zu tun hat, aber es hat genauso zu tun mit Verstand. Zum Beispiel Psalm 77. Mit Willen, ja. Also mit Verstand, Gefühl, Willen. Eben alles ist im Herzen drin vereinigt. Psalm 77, Vers 6 oder nach anderer Übersetzung Vers 7. Wer liest?
Ich gedachte, meine Seiten spielt in der Nacht, ich sang nach in meinem Herzen und es forschte mein Geist.
Jawohl. Er sinnt nach im Herzen. Also das Nachdenken, Nachsinnen geschieht im Herzen. Da können wir viele Stellen dazu finden. Und da sehen wir nämlich etwas ganz Wichtiges. Verstand und Gefühl sind Funktionen des Herzens. Die sind dort vereinigt, ja.
Wie wäre das dann in Matthäus 22 zu verstehen, 37? Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand.
Ja, also dort ist diese Ausdrücke, die überschneiden sich ja zum Teil. Das sind eine Art Synonyme, aber nicht hundertprozentig kongruent, also übereinstimmend. Und so wird quasi durch diese Aufhäufung wird betont, alles was den Menschen ausmacht. So soll der Mensch Gott lieben. Also dort ist es quasi eine Häufung von Ausdrücken, um die Totalität der Hingabe an Gott auszudrücken. Aber allgemein, wenn man dem nachgeht, sieht man, ob es Verstand ist, ob Gefühl, ob Willen, alles sind Funktionen des Herzens. Und wenn man das sieht, hat man eine Hilfe, um einer Klippe zu entkommen. Merken wir, durch die ganze Kirchengeschichte hindurch sehen wir dauernd, wie das Pendel hin und her schlägt zwischen Gefühl und Verstand. Das ist ganz eigenartig. Da gibt es noch eine Zeit, da wird der Verstand mehr betont und dann kommt das Gegenpendel und dann wird das Gefühl mehr betont. Wir haben bis in die 60er Jahren wurde der Verstand sehr stark betont und dann kamen die 60er Jahre mit Rockmusik, Drogen und so weiter. Und dann der ganze mystische Boom, das war das Gegenpendel. Und da begann zu betonen das Gefühl. Und zum Beispiel, nur so ein herausgegriffenes Beispiel, mein Psychologielehrer, der sagte, ihr dürft ja nicht sagen, das ist so und so, das ist gut, sondern ihr müsst sagen, ich finde das gut. Ja nichts Absolutes, ja nicht, sondern immer subjektiv und immer wieder eben vom Gefühl her wird da alles beurteilt. In der Kirchengeschichte nur so kurz angetönt, da hat man zum Beispiel Thomas von Aquin gehabt, dieser katholische Scholastiker, das war ein Rationalist, und sein Schüler war dann Meister Eckhart, ein Mystiker, ausgeprägter Mystiker. Und so kann man ihm wieder Beispiele bringen, wie da kommt ein Extrem in diese Richtung und da kommt das Extrem in die andere Richtung.
Aber das Pendel ist heute noch auf der gefühligen Seite, gell?
Ah ja, voll. Und der Mystik-Boom, der ist noch lange nicht vorbei. Nein, der ist voll im Gang. Aber wie können wir zu einem Gleichgewicht kommen? Wir müssen sehen, dass beides wichtig ist. Dass nicht, in der Bibel ist nicht das eine auf Kosten des anderen. Und eben beides sind nur Funktionen des Herzens. Also, wir dürfen wir können jetzt, in der heutigen Zeit müssen wir dieser Gefühlsbetonung, müssen wir die Nüchternheit entgegenhalten. Aber nicht so, dass wir sagen, Gefühle sind überhaupt nicht wichtig. Denn dann sind wir überhaupt nicht glaubwürdig. Aber, dass die Gefühle am richtigen Ort sind und im richtigen Maß und kontrolliert. Und so sehen wir, dass das Herz als Zentrum, von dort her kommen die Ausgänge des Lebens. Und so wird eben vom Herzen her, wird der Verstand gesteuert, werden die Gefühle gesteuert. Und wenn wir sehen, dass das menschliche Herz im Grunde böse ist, dann verstehen wir auch, warum eben Wissenschaft nicht einfach etwas so schön Objektives ist, sondern dass es letztlich vom bösen Herzen gesteuert wird. Darum die Evolutionslehre und all diese Dinge. Das ist nicht, weil die so schön objektiv sind, sondern weil da Herzen sind, die haben ein Interesse. Ich habe ja vorhin das Beispiel gebracht, dass sehen manche Biologen, und das sind immer mehr, dass eigentlich mit der Evolutionslehre, mit Mutation und Selektion, das reicht gar nicht, man kann man das gar nicht erklären. Aber sie möchten nichts anderes und darum halten sie trotzdem fest. Und da sehen wir, das ist das Herz. Und dann sehen wir diese Falschpropheten, die sind gesteuert aus ihrem Herzen. Aber das Herz selber ist nichts, das für sich allein steht. Das Herz des Menschen ist nie absolut für sich, sondern es ist entweder ausgerichtet auf Gott und sein Wort oder dann auf die Götter, die Dämonen. Das Herz des Menschen ist immer ausgerichtet, entweder so oder so. Und jetzt kommt dieser Spruch, der schon angetönt worden ist, das müssen wir lesen, Sprüche 23, Vers 26. Herr Pfarrer, lesen Sie.
Gib mir, mein Sohn, dein Herz und deine Augen lassen an meinen Wegen gefallen haben.
Ja, also das sagt uns Gott so persönlich. Gib mir dein Herz. Und wenn wir unser Herz wirklich ganz dem Herrn geben, dann kann er uns führen in unsere Gefühlswelt. Die ist auch nicht einfach absolut, die muss durch Gottes Wort, durch Gottes Geist korrigiert werden, dann kann er uns leiten, auch in unserem Denken. Aber wir müssen unser ganzes Herz ihm geben. Und diese falschen Propheten, die sind nicht einfach so, eben so für sich, da kommt einfach, was an ihrem Herzen nur drin ist, sondern wenn sie eben nicht auf Gott ausgerichtet sind, dann wirkt der Fürst der Luft in ihnen. So wird Satan genannt in Epheser 2. Können wir das aufschlagen? Epheser 2, Verse 1 bis 3. Wer liest?
Auch euch, die ihr tot waret in euren Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt, der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter welchen auch wir alle einst unseren Verkehr hatten, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zornes waren, wie auch die übrigen.
Ja, also da haben wir Satan, der hier genannt wird, der Fürst der Gewalt der Luft, der Geist, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Also Satan wirkt in den Menschen, und wenn das Herz nicht auf Gott ausgerichtet ist, dann kann er die Gefühlswelt, den Willen und auch das Denken beeinflussen.
Und,
ja, dort heißt es ausdrücklich, dass Satan die Gedanken verblendet, verfinstert, genau. Der Gott dieser Welt wird er dort genannt. Das geht also genau in die gleiche Richtung. Und jetzt hier ab Hesekiel 13, aus diesem Herzen heraus, das eben nicht auf Gott ausgerichtet ist, kommen dann diese falschen Prophezeiungen. Und es heißt dann, dass sie Lüge sehen. Vers 8, darum spricht der Herr, der Ewige, also, weil ihr Eitles redet und Lüge schaut, da wird gar nicht geleugnet, dass sie etwas sehen. Die haben Bilder. Und das spielt ja auch bei den falschen Propheten heute eine Rolle. Die haben Visionen, die sehen Dinge. Aber das wird auch heute, sogar unter evangelikalen Christen, wird das jetzt immer mehr gefördert, dass man dieses Bilderschauen entwickelt. Und das haben die Mystiker seit eh und je gemacht. Das kommt aus dem Hinduismus, aus dem Buddhismus. Da wird das Bildersehen wird entwickelt. Und zwar geht das so, wir haben ja, das ist ja ganz normal, jeder hat Tagträume. Ja? Wenn man einen Vortrag zuhört, der langweilig ist, dann schweift man ab und plötzlich sieht man, man ist fast in einer Traumwelt drin. Ja? Das sieht man, das ist ganz normal. Aber jetzt in der Mystik wird das bewusst gefördert, dass man solche Bilder ganz bewusst sucht. Und im Kindergarten wird das heute jetzt immer mehr eingesetzt. Das nennt man dann Traumreisen. Die Kinder müssen am Boden liegen, Augen schließen, es wird ihnen so mystische Musik laufen gelassen. Und dann sagt die Lehrerin ganz bestimmte Dinge, was sie jetzt sich vorstellen sollen. Wird also unter Diktat werden die Tagträume diktiert. Das ist schon mal wieder natürlich, denn Tagträume, die sind spontan, die werden nicht diktiert von außen. Und da gehen sie dann quasi auf eine Reise und da müssen sie wieder zurückgeholt werden. Das kennt man alles aus dem Buddhismus. Kommt von daher. Und da will man heute die Kindergartenschüler, will man sensibilisieren für das Mystische und das Bildersehen. Und wenn man das gut übt, kommt man also am Schluss bis zu den Visionen. Und das gibt es bereits auch in evangelikalen Kreisen, dass man im Hauskreis miteinander sieht, was hast du für Bilder gesehen, was siehst du für Bilder? Und das wird, man übt sich darin und da kann man sich so mystisch entwickeln und man kann Visionen bekommen. Aber sie kommen aus dem eigenen Herzen, aus dem eigenen Geist hervor. Und weil man darin das Herz nicht auf Gott ausrichtet, hat Satan dort eine Einfallstüre. Und da kann es eben auch zu satanischen Visionen kommen. Weil ihr Eitles redet und Lüge schaut. Darum siehe, will ich an euch. Also die haben aus ihrem Herzen geweissagt, aber sie haben dann auch begonnen, Dinge zu sehen. Und Gott will in Hesekiel 13 also diese Falschpropheten entlarven. Und zwar will er zeigen, dass alles, was sie da vorausgesagt haben, wird zusammenbrechen wie eine übertünchte Mauer. Und dann wird deutlich werden, dass sie Falsches gesprochen haben. Das wird auch kommen, sobald sich diese Prophetien des Herrn Jesus, Matthäus 24 und so weiter, mehr und mehr erfüllen werden, dann wird deutlich werden, es ist der große Aufbruch ist nicht gekommen. Und so sehen wir also Hesekiel 13, ein altes Kapitel, 2600 Jahre alt, aber gerade in unserer Zeit hochaktuell.
Wenn Sie aber jetzt zum Beispiel sagen, ich habe das auch schon erlebt, Kreis, dass also da Bilder abgefragt werden. Und wenn Sie dann sagen, dass Ihnen das suspekt vorkommt oder dass das nicht biblisch zu belegen ist, dann kriegt man oft zur Antwort, ja, hältst du denn nicht für möglich, dass Gott jetzt auch noch so wirkt, dass er uns durch seinen Geist auch eben Dinge mitteilt. Mhm.
Gut, dann kann man natürlich reagieren. Da muss man mal das Thema Visionen im Neuen Testament studieren. Und wenn man sieht, zum Beispiel die Apostelgeschichte, da kommen ja eine ganze Reihe von Visionen vor. Aber das waren dann nicht gewöhnlich nicht einfach irgendwelche untergeordnete Ereignisse, sondern das waren oft Schlüsselereignisse, die durch Visionen von Gott her gesteuert wurden. Schlüsselsituationen, die sogar für 2000 Jahre Bedeutung hatten.
Also heilsgeschichtlich.
Heilsgeschichtlich von Bedeutung waren.
Diese Bilder, die man dann in solchen frommen Kreisen hat, die befassen sich ja auch meistens nur mit dem persönlichen Leben
und ja, ja.
auch von anderen dann.
Ganz genau. Und das finden wir nirgends in der Schrift. Und selbst also für die Apostel war das gar nicht das Übliche. Denn Paulus sagt in 2. Korinther 5, wir wandeln nicht durch Schauen, sondern durch Glauben. Und er hat ja wirklich ein paar Visionen bekommen, ja? Aber er sagt trotzdem, wir wandeln, das heißt, wir führen unser Leben als Christen nicht indem wir sehen, sondern durch Glauben. Und er sagt auch in Römer 8, wir, die durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Die Leitung durch den Geist, das ist das Normale. Aber er sagt nicht die, die durch Visionen geleitet werden. Und dann noch etwas. Im ersten Petrusbrief schreibt ja Petrus an seinen Rundbrief durch viele Provinzen der heutigen Türkei, sagt er von dem Herrn Jesus Christus, den ihr liebet, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Ja, wie kann er im apostolischen Zeitalter einen Rundbrief schreiben und mit Selbstverständlichkeit den Christen sagen, ihr habt ihn zwar noch nie gesehen, den Herrn. Ja, haben die nicht. Hat nicht manche von ihnen Visionen gehabt und vielleicht den Herrn gesehen? Für ihn ist es selbstverständlich, dass sie ihn noch nie gesehen haben. Im Gegensatz zu Paulus, der sagt in 1. Korinther 9, bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht Jesus Christus, unseren Herrn, gesehen? Natürlich hat ihn in der Vision gesehen, Apostelgeschichte 9. Er hat ihn wirklich gesehen. Aber von den Massen der Christen sagt Petrus, ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. Das zeigt uns, selbst im apostolischen Zeitalter waren Visionen gar nicht das Übliche. Und das will man uns heute aber im Zug des Zeitgeistes glaubhaft machen, dass wir dauernd Bilder haben sollten. Und das wird dann entwickelt. Und auch schon da ist, wird ja deutlich, wenn Gott Paulus Visionen gab, dann musste er nicht das Visionen haben entwickeln.
Das wird so lange entwickelt, bis es spricht, das Bild.
Ja, ja, genau. Ganz genau.
In Apostelgeschichte 21, da wird von dem Philippus erzählt, der vier Töchter hat, die Weissagen.
Ja.
Was ist denn mit diesem Weissagen gemeint?
Also Weissagen kann in der Bibel bedeuten, neue Offenbarungen bekommen, aber es kann auch bedeuten, überhaupt geleitet durch den Geist so sprechen, dass die Bedürfnisse der Hörer gestillt werden. Das ist auch die Definition dann in 1. Korinther 14, 2, 14, Vers 3, wer aber prophezeit, oder weissagt, ist das gleiche Wort im Grundtext, wer aber prophezeit, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Also es braucht gar nicht eine Neuoffenbarung zu sein, sondern einfach das treffende Wort zur richtigen Zeit. Gut, aber die Zeit ist abgelaufen. Wir müssen nächstes Mal weiterfahren.